der Meine Ems Wächter Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des Meine Ems Wächter Podcasts. Heute wieder mit 2 Gästen in meinem Studio.
Meine Ems Wächter Gäste.
Zum einen heute bei mir im Studio, den kennen Sie schon mittlerweile, Florian Kröger. Ich weiß gar nicht, Florian, du bist jetzt zum 3. oder 4. Mal, glaube ich, auch schon dabei in der Sendung oder vielleicht sogar zum 5.
Ja, keine Ahnung. Moin, Dennis.
Moin. Also Florian Kröger, Leiter Mischfutter der Raiffeisen Ems Vechte, heute wieder als Sparringspartner für unseren Gast. Und da habe ich nämlich einen zweiten Florian an dieser Stelle. Das ist Florian Feldmann, den kennen Sie oder den kennt ihr auch aus der Region Neues von Feldmann. Florian versorgt uns jedes Mal in jeder Folge mit Neues aus dem Marktgeschehen. Und heute haben wir ihn mal persönlich vor Ort und da freue ich mich drüber, Florian. Schönen Dank, dass du Zeit gefunden hast, hier heute bei uns im Podcast dabei zu sein.
Ja, moin, Dennis. Schön, hier zu sein.
Ja, wunderbar. Florian, die Leute kennen dich ja schon mit deiner Expertise über das Marktgeschehen, was du uns jedes Mal lieferst. Sag mal, Neues aus dem globalen Weltmarkt, will ich mal so sagen. Wer ist denn Florian Feldmann privat? Also viele Leute kennen jetzt deine Stimme mittlerweile, Aber wer steckt denn als Person dahinter?
Ja, ich bin Florian Feldmann, ihr kennt mich schon aus der Rubrik. Ich bin 38 Jahre alt und wohne in Haaren. Dort bin ich verheiratet und erwarte in ein paar Monaten unser Erstgeborenes.
Dann gratulieren wir im Nachgang später. Du bist bei der Ems Vechte seit?
Ich bin seit April 2020 dabei.
Genau, und jetzt verantwortest du ja zu großen Teilen den Einkauf zusammen mit dir, Florian. Florian und Florian.
Trifft sich immer gut.
Genau. Und ihr beiden Florians seid ja verantwortlich für den Einkauf. Was ist denn dein Werdegang? Also was steckt für eine Ausbildung dahinter, für ein Studium? Was hast du gelernt quasi, um diesen Job ausüben zu können?
Genau, ich habe erst in Meppen mein Abitur gemacht und bin dann nach Göttingen und habe da Agrarwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Agribusiness. Habe meine Bachelorarbeit auch über den Weltmarkt für Bioenergie geschrieben. Ja, und habe mich schon immer eher für das Wirtschaftliche interessiert. Bin dann als Optimierer bei der Agravis angefangen in Oldenburg und dann nach und nach in den Einkauf mit reingekommen. 2017 nach Lingen gewechselt zu Agravis und dann da den kompletten Einkauf übernommen und seit 2020 dann hier.
Ja, so klassische Einkäufer, also die Berufsbezeichnung Einkauf, die gibt es ja, aber man hat ja nicht eine klassische Ausbildung Richtung Einkauf, die man absolvieren kann.
Genau, genau.
Florian, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen, wie das bei dir gegangen ist, wie du zum Einkauf gekommen bist. Mhm. Da haben wir auch ein paar Parallelen in unserer beruflichen Vergangenheit zusammen. Aber vielleicht erklärst du den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal, wie man ein Einkäufer wird.
Okay, angefangen bin ich, wie gesagt, in der Optimierung. Das hat viel mit der Futterzusammensetzung zu tun, also die Rezepturen für Schweinefutter, Geflügelfutter, Rinderfutter. Und da fängt man an, die Komponenten zu bewerten mit Preisen und so weiter. Und man fängt sich dann mehr und mehr an zu interessieren, wie entwickeln sich diese Preise, wo kommt das her und wo kommen die Rohwaren her. Und dann hat man sich nach und nach da so ein bisschen reingearbeitet, Nachrichten verfolgt. Ja, und hat mich dann immer interessiert, wo kommt das Soja her, warum kostet es jetzt 500 Euro mal 400 Euro, wie kommt diese Entwicklung zustande? Und das hat mich dann immer sehr interessiert und ja, auch die Verantwortung dahinter war immer Ansporn für mich, ja.
Ja, also das ist immer, wie du schon sagst, auch ein zahlengetriebenes Thema. Mhm. Und du hast es eben ja auch gesagt, in deiner Abschlussarbeit an der Uni Göttingen hast du dich auch schon mit Weltmärkten beschäftigt. Und so kann man sagen, man muss, wenn man über Einkauf, über Rohwareneinkauf spricht, auch so ein bisschen Faible haben für Zahlen und für Weltgeschehen? Oder wie würdest du das heute bewerten?
Ja, definitiv. Also man muss sich dafür interessieren, was weltpolitisch passiert. Gerade seit auch den Angriffskrieg hat man das gemerkt, was er für Verwerfungen auf dem Markt haben kann. Aber nichtsdestotrotz muss man sich auch sehr für Zahlen und das Kaufmännische dahinter interessieren. Also man hat einerseits das Ernährungsphysiologische in der Optimierung, was auch sehr wichtig ist, und andererseits das Kaufmännische dahinter. Und da hat mich das Kaufmännische doch mehr angetrieben als das Ernährungsphysiologische.
Wie sieht so ein typischer Alltag eines Einkäufers aus? Also da sind viele Kollegen auch, ich sag mal, in der Emsfechter, und ich kenne das auch aus anderen Unternehmen. Einkauf ist immer so ein bisschen speziell, weil, ich sag mal, die Arbeitszeiten sind ein bisschen andere und ja, das Geschäft ist auch komplett anders gelagert als zum Beispiel im Verkauf. Ja, wie sieht so ein Arbeitsalltag bei dir aus oder welche To-Dos hast du auf deiner Liste und was sind so die Aufgaben, die du erledigen musst?
Also das allererste, was ich morgens mache, ist Börsenkurse gucken. Also da läuft die Nachtbörse, die ist in Chicago, die geht bis unserer Zeit ungefähr bis 2:30 nachmittags, aber die läuft eigentlich schon quasi die ganze Nacht, und Nachrichten gucken. Das ist das Erste, was ich morgens immer mache, was passiert gerade auf der Welt, und aktuell ist es natürlich sehr, sehr heiß, das ganze Thema. Und dann fängt die Börse um 10:45 an. Bis dahin werden dann noch andere abwicklungstechnische Sachen wie Rechnungen freigeben etc. Oder wenn irgendwelche Lieferungen stocken, wird sich darum gekümmert. Und ab 10:45 fängt dann die Börse in Frankreich an, die Matif. Da wird dann der Weizen gehandelt und davon ableitend dann auch die Preise für Gerste, Roggen, Tritikale und so weiter. Also ein sehr wichtiger Zeiger. Und um 3:30 fängt dann die Börse in Chicago an. Und da geht es eigentlich darum, dass man dann Überblick hat, was passiert da gerade. Warum entwickeln sich die Kurse so? Man muss sich Infos holen, man schaut sich an, wie beispielsweise die Wetteraussichten in Südamerika sind. Gerade für Soja ist das extrem wichtig. Ja, man muss sich viel Infos aus dem Markt saugen und sich dann eine Meinung bilden. Und das ist eigentlich das, was ich tagtäglich mache. Und natürlich muss man auch schauen, wie sind die Bestände und so weiter, was haben wir auf den Lägern, wie sind die Verkäufe. Ja, da muss man sich einen sehr großen Überblick verschaffen.
Genau, das wäre jetzt auch eine Frage, die ich auch noch stellen würde. Woher weißt du eigentlich, was und wie viel du einkaufen musst?
Ja gut, das ist auch in enger Abstimmung dann mit den Kollegen aus der Optimierung und mit den Werksdisponenten und mit der Dispo und ja, und natürlich auch die Übersicht der Kontrakte, die man schon hat. Und dann guckt man sich an, was hat man für Verbräuche, was hat man in den Werken liegen und was hat man an Einkaufskontrakten, und dann hat man im besten Fall eine schöne Excel-Datei, wo alles zu sehen ist, und ja, leitet dann davon ungefähr die Mengen ab.
Ja, und wie kommt die Ware dann zu uns? Ich spreche jetzt mal ein bisschen in die Richtung für diejenigen, die nicht jeden Tag wissen, wie Rohware bewegt wird, auf welche verschiedenen Wege. Mhm. Kann Rohware bewegt werden oder empfangen wir auch die Rohware?
Ja gut, das ist auf verschiedenen Arten. In Dörpen sind wir beispielsweise an der Wasserstraße angeschlossen. Da wird 80% dann über Schiffsware kommen. Der Rest kommt dann über LKW in unserem Werk in Laa. Da kommt der größte Teil über LKW und über Ganzzug. Ich habe in Dörpen noch den Ganzzug auch vergessen, den haben wir mittlerweile nämlich auch. Da schlagen wir auch schon einiges um, aber größtenteils ist dann Schiffsware, LKW-Ware und dann der Ganzzug.
Also trimodal, wie man es fachmännisch nennt, sind wir aufgestellt und können entweder ganze Züge löschen, genau. Schiffe löschen oder halt ganz klassisch LKWs.
Genau, die Schiffe haben immer ungefähr eine Größe von ca. 1000 Tonnen, die LKWs dann natürlich 25 Tonnen und die Ganzzüge meist 2200 Tonnen. Und die in Laa werden dann umgeschlagen in Kuforen. Das liegt da direkt um eine Ecke und liegt sehr günstig für uns.
Ja. Mhm.
Wir haben ja als Futtermittelproduzent ja einen gewissen Versorgungsauftrag auch für unsere Kunden. Also die verlassen sich ja auf uns, dass die, wenn die bestellen, natürlich auch Futter bekommen. Wie ist das eigentlich so vom Zeitgebaren her? Kannst du dich eigentlich auf die Lieferzeiten verlassen? Du musst ja irgendwann auch mal die Ware da haben, die wir dann auch brauchen. Die Kontrakte sind ja zum Teil auch zeitlich gebunden, Start und Ende und so weiter. Also hast du dann einen gewissen Spielraum, wo du sagen kannst, okay, ich kann jetzt noch so lange warten, vielleicht sinkt der Preis noch. Du sagst ja, du musst ja nicht nur die Preise im Blick haben, sondern auch das politische Weltgeschehen. Aber irgendwann musst du ja mal handeln. Also du musst ja irgendwann mal die Ware ranholen, damit wir was zum Produzieren haben.
Genau, also wir müssen natürlich schon immer in der Ware bleiben. Das heißt also, ich kann nicht heute 1000 Tonnen kaufen für morgen. Das wird nicht funktionieren. Also wir müssen immer zusehen, dass wir ja mindestens ein paar Wochen vorher auch dann Bestände auf den Werken haben, weil sonst wird's knapp. Aber die Kollegen aus der Dispo, da arbeitet man auch eng zusammen, die kriegen dann auch die Kontrakte, kümmern sich auch größtenteils darum, dass dann die Rohwaren rechtzeitig an den Werken ankommen. Mhm. Und wenn nicht, dann kommt ein Anruf bei mir oder eine Mail und dann muss zwischengekauft werden. Dann gibt es glücklicherweise immer Stationsware. Das heißt, da liegt prompt irgendwas, wo wir morgen hinfahren können und 25 Tonnen abholen können. wenn irgendwo mal Ware knapp ist.
Damit wir quasi erstmal über den Tag kommen.
Genau,
und dann,
genau.
Ja, ja, ja. Genau. Kommt das häufiger vor, dass so Lieferungen sich wirklich verzögern, also ich sag mal per Schiff oder so, die kommen ja dann auch aus Übersee oder wo auch überall her, die ganzen Lieferungen. Das kann man ja dann auch auf den Tag nicht sagen, so, ne? Also man kann ja jetzt schlecht sagen, oder ist, sind die so termintreu, dass sie sagen können, so am 16. März bekommen wir das und das?
Das wäre schön. Nee, das ist leider nicht so. Also man kauft dann für den ganzen Monat meistens und wenn das innerhalb dieses Monats ankommt, dann ist man erstmal schon zufrieden. Ja. Also man muss das schon genau auch abstimmen. Das machen dann die Kollegen auch aus der Disposition. Aber man kauft meinetwegen vom 1. April bis, ich weiß nicht, das ist jetzt 30 oder 31?
30,
danke. Und dann wird das an die Kollegen von der Dispo weitergegeben. Die stimmen sich dann ab mit den Lieferanten und die geben einen Termin. Aber das heißt nicht, dass die Ware dann auch wirklich immer kommt. Es kommen oft Verspätungen, gerade bei den Ganzzügen. Das ist ein Phänomen, was wir auch von der Deutschen Bahn kennen und sich auch im Güterverkehr so niederschlägt. Das ist durchaus bekannt. Ja, da muss für Ersatzware gesorgt werden. Dann wird meist ab Station was zugekauft. Ja, meist ist das dann auch ein bisschen teurer behaftet. Das ist so. Aber wir brauchen ja Ware, wir müssen produzieren.
Ja. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an zum Beispiel jetzt den Angriff auf die Ukraine seinerzeit, das sind natürlich so Dinge, die kann man vielleicht ja ein Stück weit voraussehen, aber ich glaube, der Zeitpunkt war für alle relativ überraschend. Und ich weiß noch damals, wir haben ja zusammen noch dieses Video gemacht, was man immer noch auf YouTube nachsehen kann, wo wir einfach mal so auch den Kunden und auch allen Geschäftspartnern mal die Situation erklärt haben, was das gerade so für uns bedeutet. Und ich weiß, dass du an dem Tag nicht so ausgeschlafen aussahst, wie du mir sonst gegenüber sitzt. Und wenn dann natürlich sowas kommt, und man hat ja vorausgeplant. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, wenn ich in der Situation wäre, man hat eine Planung gemacht, man plant voraus. Und auf einmal bricht alles irgendwie zusammen und die ganzen Voraussetzungen sind plötzlich alle anders. Ich meine, mal abgesehen von den humanitären Schäden, die das Ganze natürlich nach sich gezogen hat, aber am Ende des Tages haben unsere Landwirte irgendwo Tiere im Stall und die müssen was zu kauen haben ansonsten. Mhm. Ne?
Also der Krieg, natürlich so schlimm wie er auch ist, das hat sich sehr auf uns niedergeschlagen. Also am nächsten Tag, das war der 24. Februar, ich erinnere mich auch sehr gut, als ich morgens aufgewacht bin und die Nachrichten gelesen habe, man konnte natürlich, also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, dass es so passiert. Ich habe mit einer Teilinvasion hatte ich schon gerechnet, nur in den Osten von der Ukraine. Okay, das hatte man irgendwo mit eingeplant. Man hat auch Ware dann ein bisschen vorgekauft gehabt, einfach um Nummer sicher zu gehen. Aber als das passiert ist, das sind natürlich Sachen, ja, die kann man nicht planen. Das hat nicht nur preislich zu Verwerfungen geführt, natürlich auch die ganzen Warenströme haben sich dann geändert. Und ja, da musste man eng auch von den Kollegen mit den Handelshäusern zusammenarbeiten, dass man die Ware dann andersweit umleitet, dass wir die Ware auch hier hinbekommen. Und ja, mit allen zusammen haben wir es dann auch geschafft.
Ja, das war schon, glaube ich, eine extreme Herausforderung in dem Jahr, der wir uns bevorstehen gesehen haben. Und auch Kollegen, die jahrzehntelang Einkauf verantwortet haben, wenn man die gefragt hat, die sagten auch, wir haben schon viel gesehen, aber sowas haben wir noch nie gesehen. Und ich hoffe auch für uns, jetzt nicht nur einkaufsseitig, sondern natürlich auch humanitär betrachtet vor allen Dingen, dass wir so etwas nicht nochmal erleben müssen. An dem Tag, gerade das Thema Börsenposition ist immer eins, da sind ganz viele Börsenpositionen einfach geknallt, muss man sagen, die dann aus der Range rausgegangen sind, die dann einfach glattgestellt wurden technisch. So, das ist jetzt ein bisschen der Part Börsengeschäft, den man ein bisschen kennen muss, um diese Themen auch einordnen zu können. Aber da sind dann auch, da ist extrem viel Geld kaputt gemacht worden an dem Tag. Und ich glaube, viele waren davon überrascht und haben gehofft und sind auch nicht davon ausgegangen, dass das kommt. Aber der Krieg oder diese Situation beschreibt auch so ein bisschen, wofür, Florian, wofür du verantwortlich bist. Nämlich, du hast es eben gesagt, die Versorgungslage und natürlich auch eine Sicherstellung über Preise. Und der Preis ist heiß, das ist ja immer ein Thema im Einkauf und dazu gehört auch Börsengeschäft. Vielleicht kannst du den Zuhörern und Zuhörern auch mal ein bisschen erklären, wie funktioniert das an der Börse? Ist das Spekulationsgeschäft, was ja bei vielen dann auch gerne genannt wird? Oder wie funktioniert das? Warum macht man Börsengeschäfte?
Also primär nutzen wir das Börsengeschäft fürs Hedgen. Das heißt, beispielsweise, wir bekommen von den Landwirten aus der Ernte 60.000 Tonnen Getreide. Das hat natürlich ein bestimmtes Preisniveau und entsprechend dem Börsenverlauf werden diese Preise entweder höher oder niedriger im Verlauf der Zeit. Und dieses Risiko auszumerzen, gehen wir dann hin an der Börse und verkaufen entsprechend. Also wir kaufen die Ware ja physisch ein, haben diese Position als Long, also mehr gekauft als verkauft, und gehen dann an der Börse hin und verkaufen eine entsprechende Menge zum Preis X, sodass ein Teil davon einfach abgesichert ist. Wenn dann der Preis entsprechend steigen oder fallen sollte, dann sind wir über die Börse quasi abgesichert.
Ja, also ist mehr ein Absicherungsinstrument als eine Spekulation, wie es zum Beispiel ein Fonds macht.
Genau, also wir nutzen das primär zum Absichern. Das ist genauso auch andersrum, wenn wir Verkaufsgeschäft haben auf einen langen Termin, gerade im Schweinefutter mit 60% Getreideanteil in den Rezepturen, macht es dann Sinn, das öfters auch mal über die Börse abzusichern. Beispielsweise, wir verkaufen 50.000 Tonnen Schweinefutter, 60% davon, 30.000, dann gehen wir hin und meinetwegen kaufen wir dann mal tief 15.000 Tonnen Weizen und dann haben wir zumindest einen Teil schon mal abgesichert von der Verkaufsmenge.
Also ist das für uns ein Absicherungsgeschäft und keine Spekulation, wo wir Roulette spielen.
Nein, wir sind eine Bank.
Ja, genau. Im mehrdeutigen Sinne.
Genau.
Jetzt sagtest du gerade schon, du hast natürlich nicht nur Preise und Börsengeschehen im Blick, sondern auch das weltpolitische Geschehen. Jetzt ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so ganz durchsichtig, wenn jetzt zum Beispiel so eins der einschneidenden Ereignisse war ja jetzt auch wirklich die Wahl in Amerika, ne? Mhm. Neuer Präsident und so weiter. Ich glaube, das haben alle mitbekommen, was da wieder passiert ist.
Ja.
Und jetzt könnte man ja denken, ja gut, okay, ist ja weit genug weg. Wir als Raiffeisen im Vechte oder auch unsere Landwirte, ja gut, wir mit Amerika haben wir jetzt wenig zu tun. Ne? Wir haben jetzt hier unsere Kunden vor Ort und die Kunden verkaufen auch ihre Ware wieder irgendwo hier mehr oder weniger regional. Und was da hinten passiert, das hat ja für uns gar keine Auswirkungen. Mhm. Weit gefehlt, kann man nur sagen, oder?
Definitiv. Also es hat eine erhebliche Auswirkung. Alles, was in Amerika passiert, das trifft uns hier ja fast 1:1, würde ich sagen. Gerade in Bezug auf Zöllen. Jetzt hat die EU Zölle auf amerikanischen Mais auch erhoben. Das wird direkt an der Börse in Chicago runtergespielt und das wird dann auch entsprechend hier bei der Mativ eine Rolle spielen. Und dann letzten Endes hier auch auf dem hiesigen emsländischen Markt. Also das ist 1:1. Und gerade die Zollpolitik, das geht ja hin und her. Also das hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Preise vor Ort.
Ja, man spricht ja von einem Handelskrieg mehr oder weniger.
Genau, schon, genau. Ja, er droht jetzt schon wieder mit 200% Zöllen. Also das ist wirklich von Tag zu Tag. Deswegen, was ich sagte, jeden Morgen erstmal Nachrichten schauen und tagtäglich das beobachten, weil es geht nicht mehr nur um Angebot und Nachfrage, was früher die marktbestimmenden Faktoren waren. Mittlerweile geht es sehr, sehr viel um das Geopolitische und dann auch die Entwicklung des Euros, also für Im- und Exporte extrem wichtig. Und das alles ist im Großen und Ganzen verantwortlich für die Preisbildung hier vor Ort.
Ja, jetzt sagst du auch, das Weltgeschehen ist wichtig. Wo kommen denn die Produkte her? Weil das wird ja auch ganz oft, ich sag mal, das böse brasilianische Sojaschrot. Tierhaltung wird, oder Tierhaltung sorgt dafür, dass Regenwälder gerodet werden. Vielleicht kannst du so ein bisschen über die Herkunft der einzelnen Komponenten sagen und auch so ein bisschen dieses Thema Soja und Entwaldung nochmal kurz erklären.
Ja, also größtenteils kommt unser Soja noch aus Südamerika. Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen, aber natürlich Brasilien und Argentinien. Ich weiß nicht genau, wie die Verhältnisse da sind. Aber es wird hier schon in der EU auch Wert drauf gelegt, dass wir auf entwaldungsfreie Zonen unser Soja beziehen. Und das wird, ja, ich denke, ab nächsten Jahr auch so umgesetzt werden, dass der Nachweis gemacht wird, dass das Soja auf entwaldungsfreien Gebieten angebaut worden ist.
Wird Soja denn für die Tiere angebaut oder wofür braucht man Soja?
Nein, Soja wird für die menschliche Ernährung angebaut und Sojaschrot ist ein Koppelprodukt aus der Produktion. Also es wird daraus Öl gewonnen und dann Sojaschrot als Koppelprodukt und das wird dann für die Tierernährung genutzt.
Wo kommen denn die anderen Produkte her? Getreide, Sonnenblumenschrot, Rapsschrot, alle anderen Komponenten? Kannst du das so ein bisschen über den dicken Daumen sagen?
Ja, also Getreide sind wir eigentlich, was die Zahlen angeht, Selbstversorger. Aber natürlich findet auch im EU-Binnenland ein Handel statt. sodass ja, die genauen Zahlen, was jetzt nach Spanien geht oder nach Frankreich, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wir versorgen uns selbst ziemlich gut und holen natürlich auch einiges noch aus der Ukraine, muss ich sagen. Gerade Mais kommt einiges rüber, Weizen aber auch. Raps holen wir eigentlich auch größtenteils aus der Ukraine und zuvor eigentlich auch Russland, genauso wie der Sonnenblumenschrot, das kommt auch daher.
Also sind wir ja wirklich global und europäisch davon abhängig, dass wir stabile Handelsbeziehungen haben und diese Lieferketten nach Möglichkeiten auch nicht gestört werden.
So ist es.
Florian, du bist uns ja, wie wir gerade schon mal eingangs gesagt haben, bekannt aus der Region Aktuelles vom Feldmann. Im Moment magst du vielleicht noch mal einen kurzen Einblick geben auf so aktuelle Marktgeschehnisse? Wenn wir dich hier gerade schon vor Ort haben, dann wollen wir das natürlich auch wissen. Ne?
Ja, also wie viele wahrscheinlich auch mitbekommen haben, ist der Markt momentan ja äußerst schwierig einzuschätzen, weil es weltpolitisch bestimmt ist. Ist momentan getrieben von Zöllen und von Friedensgesprächen, von der Euro-Dollar-Entwicklung und wo auch die großen Investmentfonds investieren. Gehen die hin in Aktien, gehen die hin in Rohstoffe? Und momentan sieht es so aus, dass das Geld ziemlich aus den, ja, gerade in Amerika, aus den Aktien rausgezogen wird. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wo sich es hinentwickelt. Rein vom Angebot und Nachfrage her muss man sagen, wird der Mais etwas knapper. Der Weizen aufgrund der schwächeren Nachfrage ist ja nicht komfortabel vorhanden, aber er ist auf jeden Fall ausreichend vorhanden. Also prinzipiell von Angebot und Nachfrage gehe ich davon aus, dass wir eher seitlich weiterlaufen werden. Aber wenn wieder neue Zölle kommen, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, wie es sich entwickelt. Kommen Zölle auf kanadischen Raps, auf die Gerste und so weiter und so fort. Das hat alles natürlich, wie vorher gesagt, einen Einfluss hier auf die Preise.
Wie siehst du die, sorry Dennis, wie siehst du die, ja, die Preissituation im Eiweißbereich, Soja und Rapsschrot als markante Produkte?
Meinst du jetzt bis neue Ernte oder schon die neue Ernte?
Ja, bis neue Ernte.
Bis neue Ernte halte ich das für ein Niveau, was ausgesprochen gut ist, verglichen mit den letzten Jahren. Rapsschrot noch vergleichsweise teuer, aber da hatten wir auch durchaus wirklich eine schwache Rapsaat. Das muss man ganz klar sagen, also Rapsaaternte. Wird Soja noch ein bisschen steigen, bin ich mir sehr sicher, dass Rapsschrot mitziehen wird. Und Sojaschrot sind wir, sag ich mal, von der Spitze irgendwo 100 Euro jetzt runtergekommen. Das ist auch schon ein Wort und ich halte es durchaus für kaufbar aktuell.
Mal abgesehen von der Preissituation, wie schätzt du so die zu erwartende Ernte jetzt ein aktuell in diesem Jahr?
Also hier in der EU sieht es auf jeden Fall besser aus. Das muss man ganz klar sagen. Auch Getreide und Rapsaat, da waren die Vorzeichen letztes Jahr deutlich schlechter. Dafür sieht es in Russland hingegen wieder schlechter aus, was gerade für den Weizen wichtig ist. Und ja, die Exportmöglichkeiten in Russland sind natürlich wieder 1:1 für die Preisfindung hier entscheidend. Also unterm Strich, so wie es jetzt aussieht, erwarten wir eigentlich eine ziemliche Weizenernte, so wie letztes Jahr auch. Ein bisschen mehr Raps und Soja findet jetzt die Aussaat bald statt in den USA. Da müssen wir abwarten, wie die Anbaufläche wird.
Ja, Florian, dann vielen Dank, dass du heute bei uns warst und für deine Einschätzung zum aktuellen Geschehen. Florian, hast du noch sonst eine Frage an unseren heutigen Gast? Ich meine, ihr telefoniert ja jeden Tag, aber eine Frage, die es jetzt wert ist, nach außen hinzutragen.
Oh, nee, mir fällt nichts ein. Also Florian, wenn du mir nicht die Erntepreise für Weizen nennen kannst, dann hätte ich auch keine Frage mehr.
Alles klar.
Und das machen wir vielleicht nach der Sendung.
Und ich bedanke mich, hier gewesen zu sein.
Ja, herzlichen Dank, Florian Feldmann, und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, ciao.
Das war meine entrechte Gäste.
Ja, das war der Kollege Florian Feldmann. Diesmal Neues vom Feldmann, etwas ausschweifender als sonst. Kommen wir somit zur nächsten und letzten Kategorie für diesen Podcast.
Meine Emsfechte aktuell.
Meine Emsfechte aktuell, diesmal etwas übersichtlicher als gewohnt. Und zwar haben wir eine Veranstaltung, auf die wir gerne hinweisen möchten, beziehungsweise alle angehenden Landwirte und Landwirtinnen einladen möchten zum Zukunftstag am 3. April. Richtet sich an alle die, die gerne mal einen Einblick in die Arbeitswelt gewinnen möchten. Dann habt ihr am 3. April bei unserer Genossenschaft sowohl im Bank- als auch im Warengeschäft Gelegenheit dazu. Wir bieten dann ein Abwechslungsprogramm für alle Schülerinnen und Schüler an mehreren Standorten im Emsland. Ihr könnt euch dazu anmelden und zwar unter zukunftstag@ems-fechte.de. Den Link bzw. die E-Mail-Adresse setze ich unten in die Shownotes. Dann bitte einmal den Namen, Alter, Telefonnummer und den gewünschten Standort für den Zukunftstag angeben. Wenn ihr noch Fragen habt oder eure Eltern haben dazu noch Fragen, dann könnt ihr uns gerne bei unserer Kollegin Caroline Kanners melden. Die ist unter der Nummer 05965 9403 715 erreichbar. Auch die Nummer stelle ich unten in die Shownotes. Und dann freuen wir uns auf rege Teilnahmen.
Das war meine Emsfechte aktuell.
Ja, das war sie dann, die 6. Folge des Meine Emsfechte Podcasts. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören, bedanke mich bei meinen Gästen heute in der Sendung. Und in der nächsten Sendung werden wir wieder etwas früher im Monat starten, also Anfang April. Ihr werdet festgestellt haben, dass wir dieses Mal mit leichter Verzögerung ausgestrahlt haben. Das hat einfach grippetechnische Gründe. Beim nächsten Mal wird es etwas nostalgisch, sofern kann ich schon mal verraten. Also nächste Folge Anfang April. Folgt uns weiterhin auch auf Social Media, dann werdet ihr informiert, sobald die neue Folge da ist. Und ansonsten, schönen Dank fürs Zuhören, bis dahin eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
Das war der Meine Emsfechte Podcast.